Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich habe in der letzten Predigt begonnen, über die Existenz der Kirche des ewigen Gottes, der Church of the Eternal God, zu sprechen. Warum existiert die Kirche? Wieso existiert sie überhaupt? Was ist der Grund? Was ist der Unterschied, sagen wir einmal, zwischen unserer Kirche und anderen kirchlichen Organisationen? Ich habe davon gesprochen, dass das Christentum, und es geht mir eigentlich nur um das Christentum in dieser Serie, viele Ideen hat, viele Lehren hat, viele Doktrinen hat, die nicht mit dem übereinstimmen, was wir lehren. Und wir lehren viele Dinge, die das orthodoxe, traditionelle Christentum nicht lehrt. Und so dann haben wir festgestellt, dass es auch innerhalb des sogenannten geistlichen Leibes Christi Organisationen gibt, und wir sind nicht die einzige Organisation, die von sich vorgibt, wahre Christen zu sein, aber es gibt gleichwohl Unterschiede. Und wir sollten uns über solche Unterschiede im Klaren sein und dann Entscheidungen treffen, wo wir uns hinwenden wollen. Schauen Sie, ich hatte bereits schon auf den Judasbrief etwas gesagt, darauf bin ich eingegangen, aber ich möchte kurz noch einmal Judas vorlesen, und zwar in Vers 3. Und da heißt es ja, Geliebte, da ich allen Eifer daran setzte, um euch von unserem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für nötig, euch zu schreiben und euch zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für allemal den Heiligen übergeben worden ist. Und ich werde in dieser Serie mich an die Lutherbibel von 2009 richten. Es geht hier um den Glauben, der ein für allemal den Heiligen übergeben wurde, den wahren Glauben. Und dieser wahre Glaube ist sehr wichtig, dass man ihn versteht und dass man auch ihn bewahrt. Und so lesen wir auch in 1. Timotheus Kapitel 3 und Vers 15 etwas sehr Bedeutsames. 1. Timotheus Kapitel 3 und wir lesen Vers 15. Paulus schreibt, falls sich mein Kommen verzögert, sollst du wissen, wie man sich im Haus Gottes verhalten soll, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Wir werden auch auf die Gemeinde, auf die Kirche Gottes zu sprechen kommen, diese Bezeichnung hier. Aber es geht mir darum, dass hier gesagt wird, die Kirche, die Gemeinde ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und so hat also Gottes Kirche die Aufgabe, die Verantwortung, diese Wahrheit zu bewahren, auf dieser Wahrheit weiter zu fungieren, dieses Fundament beizubehalten, es nicht abzulehnen, abzulegen, gewisse Teile der Wahrheit hintanzustellen, durch Irrtum zu ersetzen. Wir haben Glaubensgrundsätze veröffentlicht, die kann man auf der Webseite, unserer Webseite nachlesen. Und ich möchte hier mit dem ersten Glaubensgrundsatz beginnen, und zwar die Heilige Schrift. Und ich möchte kurz vorlesen, was wir in unseren Glaubensgrundsätzen über die Heilige Schrift sagen. Unsere Doktrinen und Praktiken basieren auf einem wörtlichen Verständnis der Lehren, die in der gesamten Bibel offenbart werden. Wir glauben, dass die Schriften des Alten und des Neuen Testamentes die Offenbarung des göttlichen Willens an den Menschen beinhalten, und zwar sowohl im Gedanken als auch im Wort. Dass besagte Schriften im Original unfehlbar sind, dass sie die höchste und endgültige Autorität im Glauben und Leben darstellen und dass sie der Ursprung der Wahrheit und die Grundlage allen Wissens sind. Das ist jetzt sehr wichtig zu begreifen. Wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen, was da alles gesagt wird. Aber schauen Sie, die wahre Kirche Gottes hat bereits seit Gründung im Jahre 31 nach Christus, wie das Alte und das Neue Testament dies vorhersagen und dann auch klarstellen, existiert. Die Kirche Gottes hat seit 31 nach Christus als eine Kirche existiert und hat auch immer weiterhin die Jahrhunderte hindurch existiert und existiert auch heute noch. Schauen Sie, in Matthäus wird etwas Deutliches gesagt, in Kapitel 16. Matthäus 16, und lesen wir Vers 18, eine sehr bekannte Stelle, die aber wichtig ist zu begreifen. Matthäus 16 und Vers 18, da sagt nämlich Christus Folgendes zu Petrus. Ich sage dir auch, du bist Petrus. Nun, das ist eine Übersetzung des griechischen Wortes Petros. Und das bedeutet ein kleiner Stern, ein kleiner Stein, ein Kieselstein sozusagen. Und er sagt, du bist Petros. Und auf diesen Felsen, und jetzt wird das griechische Wort Petra benutzt, und das ist immer eine Bezeichnung, die sich auf Christus bezieht. Er sagt, du bist Petros, aber auf diesen Felsen, auf mich, auf Christus, sagt er hier, will ich meine Kirche bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Die Pforten der Hölle, mit anderen Worten, Hades im Griechischen, des Todes, also die Kirche würde nicht aufhören zu existieren. Sie würde nach wie vor weiter bestehen und so existiert sie auch heute noch. Sie muss ja heute noch existieren, wenn die Pforte der Hölle, die Pforte des Todes, sie nicht überwältigen können. Und so lesen wir im Buch der Offenbarung über verschiedene Kirchen-Äras. Es wird da etwas gesagt über Sendschreiben an 7 Kirchen. Nun waren dies auch damals Kirchengemeinden, das schon. Aber es geht auch um eine geschichtliche Abfolge der wahren Kirche. Sie würde diese 7 Kirchen-Äras hindurch existieren. Und so lesen wir auch vielfach in der Geschichte, dass eine Kirchenära Wahrheit hatte, denn die Kirche Gottes muss ja die Wahrheit haben, aber sie würde dann immer mehr und mehr in Vergessenheit geraten, sie würde verloren. Und wenn dann die Kirchenära zu Ende war, war es vielfach so, dass viele Bruchstücke der Wahrheit vergessen worden sind. Und so kam die neue Kirchenära zum Tragen und die hat dann wieder vieles restauriert. Aber auch da ging es dann so weit, dass dann zu Ende jener Kirchenära wiederum Wahrheit verloren gegangen war, die dann in der nächsten Kirchenära restauriert werden musste. Und so sehen wir, dass zum Beispiel immer der Sabbat ein Teil der Wahrheit war, der beibehalten wurde, zumindest während eine Kirchenära bestand. Aber selbst da muss man sagen, als dann eine Kirchenära aufhörte, mag sogar auch der Sabbat verloren gegangen sein. Die heiligen Tage mit Sicherheit. Und so musste dann die nächste Kirchenära diese Wahrheiten wieder begründen, wieder in die Tat umsetzen. Nun, wir glauben, dass wir heute Überbleibsel der sogenannten Philadelphia-Ära sind. Die Philadelphia-Ära existierte mit Sicherheit zur Zeit, als damals Herbert W. Armstrong, der damalige menschliche Führer der Kirche, die damals weltweite Kirche Gottes genannt wurde, als die existierte, da gab es diese Philadelphia-Ära. Als Herr Armstrong starb im Jahre 1986, ging diese Philadelphia-Ära zu Ende, die Laodicea-Ära begann. Herr Armstrong hatte damals während der Philadelphia-Ära viele der Wahrheiten restauriert, wieder ins Leben gerufen, mit anderen Worten der Kirche wieder bewusst gemacht. Denn die vorübergehende, vorhergegangene Sardes-Ära hatte zum Beispiel nichts mehr gewusst über die heiligen Festtage. Aber schauen Sie, als dann die Philadelphia-Ära zu Ende ging, als dann die Laodicea-Ära begann, die letzte Ära der Kirche, der Kirchengeschichte vor der Wiederkunft Jesu Christi, da wurde vieles in Vergessenheit gebracht. Und die weltweite Kirche Gottes nach dem Tode von Herrn Armstrong hat dann systematisch begonnen, die Wahrheiten, die restauriert worden waren, abzuschaffen. Und sie ist heute in keinster Weise sogar noch mehr Teil des Leibes Christi. Sie hat sich total von der Wahrheit abgewandt. Aber es gibt Überbleibsel von der Kirche, der Kirchenäras. Und so glauben wir, dass wir Teil des Überbleibsels dieser Philadelphia-Ära sind, die die Wahrheit restauriert behalten hat. Aber schauen Sie, wir lesen etwas sehr Wichtiges in der Bibel. Und das ist, dass die Laodicea-Ära gewarnt wird, dass sie möglicherweise die Wahrheiten theoretisch kennt und auch insoweit beibehält, aber dass sie lau geworden ist, lauwarm, nicht mehr diesen Eifer hat, diese Zielgerichtetheit hat, sich für die Wahrheit einzusetzen. Aber ich sagte eben etwas über den ersten Glaubensgrundsatz der Heiligen Schrift. Und wir hatten geschrieben und wir haben eben auch gehört, dass wir an die Unfehlbarkeit der Schriften im Original glauben. Nun, ich sage im Original, weil man bei Übersetzungen aufpassen muss. Übersetzungen sind nicht unbedingt inspiriert. Und so muss man manchmal auf den Urtext zurückgehen und sehen, wie das da formuliert ist, wenn da in den Übersetzungen irgendwelche Unstimmigkeiten vorliegen, wenn man eine Übersetzung mit einer anderen vergleicht. Und wir machen das ja auch häufig und laufen in unseren Predigten und unseren Sendungen. Aber es geht mir um das Original. sowohl im Hebräischen, was das Alte Testament anbelangt, als auch das Griechische im Neuen Testament. Und wenn wir daran glauben, dann unterscheiden wir uns schon in ganz fundamentaler Weise von vielen kirchlichen Organisationen. Zum Beispiel glauben wir an die Schöpfungsgeschichte, wie sie in 1. Mose 1 beschrieben wird. Aber wir glauben nicht daran, dass die Erde erst vor 6000 Jahren erschaffen worden ist. Wir glauben nicht daran, dass das Universum erst vor 6000 Jahren erschaffen worden ist, weil wir verstehen, dass es heißt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde und dann wurde, wie es im hebräischen Urtext heißt und übersetzt werden sollte, dann wurde die Erde wüst und leer. Und was Sie dann lesen in 1. Mose 1, angefangen mit Vers 2, ist die Wiederherstellung der Erdoberfläche. Und in der Tat ist es richtig, dass da dann der moderne Mensch erschaffen wurde. Vorher mag es vielleicht Wesen gegeben haben, die menschenähnliches Aussehen hatten, aber es waren Affen, sagen wir mal, affenartige Gestalten, ohne den Geist im Menschen. Auch das ist etwas, was viele nicht begreifen, dass der Mensch einen Geist hat, der ihm von Gott gegeben wird, der ihn von den Tieren unterscheidet. Adam und Eva waren die ersten Menschen, die ersten Lebewesen, die den Titel Mensch verdienen, die den Geist im Menschen hatten. Vorher hatten Lebewesen den Geist im Menschen eben nicht. Solche, die gelebt haben mögen, bevor die Erde zerstört wurde, bevor sie wüst und leer wurde und dann erneuert werden musste. Wir glauben an Adam und Eva. Wir glauben daran, dass Gott direkt Adam und Eva erschaffen hat. Wir glauben daran, dass Gott direkt die Tierwelt erschaffen hat. Wir glauben nicht an eine Evolution. Eine Evolutionsidee ist im krassesten Gegensatz zu dem, was die Bibel lehrt. Tiere vermehren sich nach ihrer Art. Eine artüberspringende Mutation kann es nicht geben, hat es nicht gegeben, wird es nicht geben. Wir glauben an die Flut. Wir glauben an die Arche Noah. Wir glauben daran, dass es eine weltweite Flut gab, wie es in der Bibel beschrieben steht. Und dass damals nur Noah, seine Frau, seine Söhne und seine Schwiegertöchter in der Arche überlebten. Wir glauben nicht daran, dass es lediglich eine begrenzte lokale Flut gegeben haben mag. Nein, es war eine weltweite Flut, die alles Leben auf der Erde auslöschte. Ich habe heute möglicherweise nicht unbedingt geplant, meinen Binder an, der Wale darstellt. Ich weiß nicht, ob Sie das hier jetzt sehen können. So glauben wir aber auch an die Erzählung von Jona im Bauch des Meeresungetüms, ob es jetzt ein Wal war oder ein anderes Tier, das erschaffen worden war von Gott zu diesem Zweck. Aber wir glauben an diese Geschichte und dass Jona 3 Tage und 3 Nächte im Grab war. Und wir glauben daran, dass Jesus Christus daran glaubt. Er hat es nämlich gesagt, dass wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Meeresungetüms war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoße der Erde sein. So glauben wir daran, dass Jesus Christus als ein Mensch kam, der Gott war, ein Mensch wurde, vollständig Mensch wurde, der starb, der für 3 Tage und 3 Nächte im Grabe war. Die meisten Menschen glauben das heute nicht. Selbst die, die sich zum Christentum bekennen, weil sie sagen, ja, Christus sei an einem Freitag gekreuzigt worden, an einem Sonntagmorgen auferstanden. Das ergibt keine 3 Tage und 3 Nächte. Schauen Sie, wir glauben diese Dinge, weil die Bibel es uns sagt. Wir glauben an die Unfehlbarkeit der Schriften im Original. Und so könnte ich Ihnen noch viele weitere Beispiele geben, zum Beispiel die 10 Gebote. Wir glauben nach wie vor daran, dass die 10 Gebote heute zu halten sind, inklusive des wöchentlichen Sabbats, der Zeitspanne von Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang. Wir glauben nicht daran, dass irgendjemand das Recht hat, den Sabbat durch den Sonntag zu ergänzen oder zu ersetzen. Wir glauben nicht daran, dass wir heidnische Festtage halten sollten, die nicht in der Bibel beschrieben stehen, denen man vielleicht einen christlichen Mantel übergehängt hat. Wir glauben aber daran, dass man die jährlichen Festtage halten soll, die in der Bibel beschrieben stehen und von denen Gott gesagt hat, das ist ein Erkennungszeichen zwischen mir und meinem Volk. Schauen Sie, wir glauben an die Unfehlbarkeit der Schriften, wie sie uns im Original der Bibel dargelegt werden. Wir glauben auch, wenn ich jetzt auf den 2. Punkt der Glaubensgrundsätze eingehen möchte, an doktrinäre Grundlagen. Und da wird Folgendes hierzu gesagt. Die hauptsächlichen Doktrinen der Kirche sind jene, die von Herbert W. Armstrong gelehrt wurden und der biblischen Lehre entstammen, an die gottesgetreue Diener glauben und die ursprünglich von Jesus Christus durch die Gründung seiner Kirche zur Zeit seiner erwählten ersten Apostel etabliert wurden. Da wir in der Erkenntnis Jesu Christi zunehmen müssen, sind wir willens, eine Doktrin auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen und zu ändern, wenn sich ihre Unrichtigkeit klar und deutlich aus der Bibel erweisen sollte. Das ist sehr wichtig. Schauen wir uns einmal 2. Petrus 3 an. 2. Petrus 3 und lesen wir Vers 18. Eine durchaus bekannte Stelle. 2. Petrus 3 und Vers 18, die aber etwas deutlich macht. Da heißt es, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Und ihm sei die Herrlichkeit jetzt und bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Worin sollen wir wachsen? Wir sollen wachsen in der Erkenntnis Jesu Christi. Schauen Sie, die Kirche Gottes, die der Wahrheit gemäß wachsen soll, muss in der Erkenntnis Christi wachsen. Wenn wir das Verständnis, das uns gegeben worden ist, insoweit überdenken und feststellen sollten, dass weiteres Verständnis notwendig ist für eine gewisse Passage, sagen wir mal, dann müssen wir dieses Verständnis akzeptieren. Wir können nicht sagen, ja, wir bleiben bei dem, was damals im Jahre 1986 gelehrt wurde, als Herr Armstrong starb, und da kann nichts daran geändert werden. Schauen Sie, dann wachsen wir nicht in der Erkenntnis Gottes. Dann wachsen wir nicht in der Erkenntnis Jesu Christi. Dann wachsen wir überhaupt nicht. Dann stagnieren wir. Und wenn man stagniert, geht man zurück. Nein, wenn wir erkennen, dass wir irgendwo fehlerhaft sind, dass wir eine nicht richtige oder ganz präzise Erklärung haben im Hinblick auf bestimmte Dinge, dann müssen wir uns ändern. Dann müssen wir die neue Erkenntnis anwenden, akzeptieren. Schauen Sie, die Wahrheit ist absolut. Aber unser Verständnis manchmal muss zunehmen. Und es ist das Verständnis, das sich auf die Erkenntnis Jesu Christi bezieht, die er uns gibt. Und wenn wir loyal und ernsthaft die Wahrheit lehren wollen, dann müssen wir Christus folgen, wo immer er uns auch hinführt. Schauen Sie, die Wahrheit ist auf der Grundlage etabliert, dass Jesus Christus das Fundament der Wahrheit ist. Das müssen wir begreifen. Es geht nicht um einen Menschen. Es geht um Jesus Christus. So lesen wir in 1. Korinther Kapitel 3 und in Vers 11. 1. Korinther Kapitel 3 und Vers 11. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Auf dieser Grundlage müssen wir in der Erkenntnis Christi wachsen. Wir lesen etwas weiteres in Epheser Kapitel 2 und Vers 20. Epheser Kapitel 2 und Vers 20. Wir sind erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, der alttestamentlichen und der neutestamentlichen Lehren. Wobei aber Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Er ist das Fundament, er ist der Eckstein dieses Fundamentes. Wenn der Eckstein fehlt, dann kann man auf dem Wissensgehalt Jesu Christi nicht aufbauen, dann kann man nicht in der Erkenntnis Jesu Christi wachsen. Das hat aber etwas sehr Praktisches für uns zu bedeuten. Wir glauben, dass viele Wahrheiten unter der menschlichen Führerschaft, der menschlichen Leitung von Herbert Armstrong während der Philadelphia-Ära etabliert, restauriert worden sind. Wir haben uns dies damals bewiesen, als wir in die Kirche kamen. Wir haben die Lehren anhand der Bibel bewiesen. Ich habe sie mir damals anhand der Bibel bewiesen, dass das, was gelehrt wurde, der Wahrheit entsprach. Ich habe nicht irgendwie einem Menschen vertraut. Ich habe einfach nicht geglaubt, dass das so sein muss, weil Herr Armstrong es sagte. Herrn Armstrong kannte ich überhaupt gar nicht. Nein, ich habe mir anhand der Bibel bewiesen, aufgrund natürlich der Lehren, die von der Kirche Gottes etabliert worden, publiziert worden waren, dass dies so war. So werden wir heute nicht alles über Bord schmeißen und sagen, okay, wir vergessen alles, was wir jemals gelehrt haben, wir fangen von vorne an. Nein, wir bleiben bei dem, was in der Philadelphia-Ära etabliert worden ist. Und nur wenn wir anhand der Bibel feststellen, dass Änderungen getroffen werden müssen, Verfeinerungen getroffen werden müssen, werden wir diese Änderungen vornehmen. Aber wir werden nicht sagen, okay, wenn es jetzt zum Beispiel eine Situation gibt, wo es vielleicht nicht hundertprozentig klar ist, genau was jetzt in der Bibel da gesagt wird, dass wir dann alles über Bord werfen, sondern wir sagen, nein, die Kirche hat die Autorität zu binden und zu lösen, auch in vielleicht ein wenig unklaren Gegebenheiten, bei unklaren Stellen. Gott inspiriert seine Kirche, insoweit eine Erklärung zu etablieren. Diese Erklärung haben wir erhalten. Wir werden keine Änderungen vornehmen, es sei denn, dass wir anhand der Bibel sehen, dass eine Änderung vorgenommen werden muss. Wenn es eine unklare Situation ist, werden wir uns an das halten, was damals unter Herrn Armstrong gelehrt wurde. Schauen wir uns dies an, Matthäus Kapitel 16 und Vers 19. Entweder wir glauben dies oder wir glauben das nicht. Einige sehen das anders. Die sagen, sie müssten alles von vornherein noch einmal überprüfen. Und dadurch ist viel Konfusion, viel Verwirrung entstanden. Keine Einigkeit. Keine Einigkeit im Leibe Christi. Ich werde gleich ein paar Beispiele Ihnen geben, was das bedeutet, rein praktisch. Matthäus 16 und Vers 19. Zunächst einmal sagt hier Christus zu Petrus, ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben und alles, was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. Mit anderen Worten, wenn es unklare Stellen gibt, hat die Kirche das Recht, die Verantwortung, diese Stellen zu erklären mit bindender Wirkung. Es war nicht nur eine Stelle, die sich auf Petrus bezog, sondern wir lesen auch in Matthäus 18 und Vers 18, wahrlich, ich sage euch, jetzt geht es nicht nur um Petrus, jetzt geht es auch um die anderen Apostel und dann natürlich um die Nachfolger. Was ihr auf Erden binden werdet, wird auch im Himmel gebunden sein und was ihr auf Erden lösen werdet, wird auch im Himmel gelöst sein. Und diese Autorität ist weitergegeben worden innerhalb der Kirche im Hinblick auf die leitenden Führerpersönlichkeiten, die gesamten Jahrhunderte hindurch. Und sie besteht auch heute noch. Schauen Sie, die Kirche ist keine Demokratie. Auch das muss man verstehen. Die Kirche ist hierarchisch strukturiert. Und so lesen wir Folgendes in unseren Glaubensgrundsätzen unter Kirchenverwaltung. Der dritte Punkt. Wir glauben, dass die richtige Form der Kirchenverwaltung hierarchisch ist, wie dies die Bibel an vielen Stellen verdeutlicht, wie zum Beispiel, da werden einige Stellen angeführt, Gott der Vater ist die höchste Autorität und Jesus Christus, das Haupt der Kirche, steht unter Gott dem Vater. Auf menschlicher Ebene setzt Christus jene in ein Kirchenamt ein, die der Kirche dienen und sie leiten sollen. Diese hierarchische Struktur ist wichtig zu verstehen. Zunächst einmal schauen wir uns Epheser Kapitel 4 an, die dies auch deutlich macht, eine von vielen Stellen, die dies zeigt. Epheser Kapitel 4 und lesen wir angefangen in Vers 11. Epheser Kapitel 4 und Vers 11. Und er, das ist Christus, er hat einige zu Aposteln gesetzt, einige zu Propheten, einige zu Evangelisten, einige zu Hirten, man kann auch übersetzen Pasteure und Lehrern, damit die Heiligen zum Werk des Dienstes ausgerüstet werden. Eine bessere Übersetzung anhand des griechischen Urtextes heißt, damit die Heiligen zu Predigern ausgerüstet werden. Denn es sollen Prediger ernannt werden, es sollen Prediger ordiniert werden, die weiter die Leitung übernehmen können. Zur Erbauung des Leibes Christi, Vers 12, Vers 13, warum? Warum muss es Prediger geben? Auch darauf werde ich noch zu sprechen kommen. Bis wir alle, die gesamte Kirche, zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen. Es ist die Verantwortung der Predigerschaft, die Kirche zu belehren im Hinblick auf die Erkenntnis des Sohnes Gottes, sodass wir zur Gemeinsamkeit, zur Gemeinschaft, zur Einigkeit des Glaubens gelangen können, der Kirche übergeben wurde, der nach wie vor bewahrt werden muss. So heißt es zum vollkommenen Mann, zum Maß des Alters, der Fülle Christi. Vers 14, damit die Verwirrung aufhört, die Uneinigkeit, das heißt, damit wir nicht mehr unmündig sind und uns hin und her bewegen und umhertreiben lassen von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei und Arglist der Menschen, womit sie zum Irrtum verführen. Vers 15, lass uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und in allen Stücken zu dem hinwachsen, der das Haupt ist, Christus und so weiter. Schauen Sie, das ist das Prinzip der Kirchenverwaltung. Nun möchte ich Ihnen einmal klar machen, wie das funktioniert praktisch. Wir haben immer schon gelehrt, und wenn ich sage immer schon, meine ich zurückgehend jetzt auf die Philadelphia-Ära unter Herrn Armstrong, Und wir haben diese Lehre klar und deutlich beibehalten, in keinster Weise abgeschafft. Wir haben immer schon gelehrt, es ist eine Sünde zu rauchen. Es ist eine Sünde, illegale, bewusstseinsverändernde, abhängig machende Drogen zu uns zu nehmen. Sie wissen, wovon ich spreche, hoffe ich zumindest. Es geht nicht um Medikamente, mir geht es jetzt um diese illegalen, bewusstseinsverändernden, abhängig machenden Drogen, die sehr gefährlich sind, sehr gesundheitsschädlich sind, weittragende Nebenwirkungen und Nachwirkungen haben können, auch wenn man dann aufhört, sie zu nehmen. Mit anderen Worten, gar nicht erst damit anfangen. Aber wenn man natürlich sie genommen hat und man kommt dann zum Glauben, sofort damit aufhören und nicht wieder zurückfallen in alte Gewohnheiten wie das Rauchen, auch eine sehr schädigende Situation, die einen selbst schädigt, krank macht. Aber auch andere passive Nichtraucher sind genauso gefährdet, wenn nicht noch mehr. Also das Rauchen ist nicht nur ein Zeugnis davon, dass man Gott nicht genug liebt, dass man sich selbst nicht genug liebt, sondern auch, dass man den Nächsten nicht genug liebt. Das ist eine Sünde. In politische Aktionen hineinzusteigen, sagen wir einmal für hier in Amerika, jetzt gerade war es ja aktuell, den Präsidenten zu wählen, der gleichzeitig dann auch der Befehlshaber der Armee ist, oder an Geschworenensitzungen teilzunehmen, oder aber die Armee, das Militär, ja, aufzusuchen, sich daran zu beteiligen, dem beizutreten, Kriege zu führen und so weiter und so fort. Alles dies ist immer schon in der Philadelphia-Ära der Kirche als Sünde bezeichnet worden. Und mögen einige argumentieren und sagen, ja, aber wo steht das in der Bibel? Wo lesen wir in der Bibel, dass es Sünde ist zu rauchen? Dass es Sünde ist, diese Veränderungen der Drogen, da die das Bewusstsein verändern, anzunehmen. Woran erkennt man, wieso sagt die Bibel, es sei Sünde, zum Beispiel in politischen Wahlen daran teilzunehmen? Nun, ausdrücklich steht das nicht in der Bibel. Aber der Geist des Gesetzes macht es deutlich. Diese Welt ist nicht Gottes Welt. Warum sollen wir uns an Aktionen beteiligen, die nicht von dieser Welt sind? Die Welt wird regiert von Satan, dem Teufel. Hin und wieder greift Gott ein, sogar in diese Dinge, um seinen Plan zu verwirklichen. Aber wenn wir zum Beispiel jetzt wählen, dann mögen wir jemanden wählen, den Gott gar nicht in diesem Amt haben möchte. Schauen Sie, es ist Sünde aufgrund der Tatsache, dass das Gesetz dem Geiste nach es uns sagt. Und da wir uns, wie ich sagte, an die Lehren halten, die damals in der Philadelphia-Ära unter Herrn Armstrong postuliert worden sind, gelehrt worden sind, werden wir uns weiterhin daran halten. Denn nirgendwo in der Bibel können Sie sagen, es wird hier gesagt, man muss wählen, man muss der Armee beitreten, man muss rauchen, man muss bewusstseinsveränderte Drogen zu uns nehmen und so weiter und so fort. Schauen Sie, wie das funktioniert. Weitere Beispiele wären zum Beispiel Weihnachten und Ostern. Nirgendwo in der Bibel lesen Sie, dass es heißt, es ist Sünde, Weihnachten zu halten, es ist Sünde, Ostern zu halten. Sie lesen das nicht, weil Weihnachten und Ostern überhaupt in der Bibel gar nicht erwähnt werden, dem Namen nach. Nun, Luther hat hin und wieder da Ostern übersetzt im Neuen Testament, totale falsche Übersetzung. Es ist natürlich das Wort Passa im Griechischen gebraucht. Aber schauen Sie, aufgrund des Geistes des Gesetzes wissen wir, sollten wir verstehen, dass es verkehrt ist, dass es Sünde ist, die Weihnachtsfeste, die Osterfeste zu halten, weil es dies heidnische Feste waren. Es waren Feste, die zu Ehren von heidnischen Göttern gehalten wurden. Und die Bibel sagt uns, haltet keine Feste zu Ehren von heidnischen Göttern, auch nehmt diese Feste nicht an und versucht jetzt die auf die wahre Anbetung Gottes zu übertragen. Das sind Dinge, wo wir uns grundsätzlich von vielen anderen Kirchen, Organisationen, Institutionen unterscheiden. Ich weiß nicht, wie viele Kirchenorganisationen eigentlich sogar lehren, dass es Sünde ist, zu rauchen, dass es Sünde ist, an politischen Wahlen teilzunehmen, dass es Sünde ist, wenn man als Geschworener urteilt, verurteilt und so weiter und so fort. Natürlich, dass es Sünde ist, Weihnachten zu begehen, dass es Sünde ist, Ostern zu begehen und so weiter und so fort. Auch hier wiederum, die Philadelphia-Ära und ein Armstrong hat klar und deutlich gesagt, gelehrt, es ist Sünde, Weihnachten zu feiern. Es ist Sünde, Ostern zu feiern. Man könnte heute sagen Halloween und all diese anderen Tage da, Valentinstag. Und da die Bibel nirgendwo uns gebietet, es zu tun, halten wir uns auch aus diesem Grunde an das, was gelehrt wurde, weil es der Bibel entspricht. Es ist auf richtige Weise gelehrt worden. Nirgendwo kann man dies jetzt irgendwo widerlegen und sagen, nein, das war eine falsche Lehre, weil das kann keiner tun. Und von daher halten wir uns auch insoweit an das, was gelehrt wurde unter der Philadelphia-Ära. Nun, das mögen sehr klare Beispiele sein, aber es gibt weitaus mehr. Der hebräische Kalender. Große Diskussion. Ja, warum halten wir uns an den hebräischen Kalender? Warum versuchen wir nicht, unseren eigenen Kalender zu konzipieren und dann danach zu bestimmen, wann zum Beispiel der Sabbat zu halten ist, wann zum Beispiel die heiligen Festtage zu halten sind? Einige sind auf diesen Blödsinn hereingefallen. Auf dem Internet kann man viel davon lesen. Wir halten uns an den hebräischen Kalender, weil es klar und deutlich in der Philadelphia-Ära bestimmt wurde, dass das der Kalender ist, an den wir uns halten sollen. Und es gibt keinerlei biblische Begründung, es nicht zu tun. Man kann nachweisen, dass Jesus Christus, dass die Apostel sich an den hebräischen Kalender gehalten haben, der bereits damals schon existierte, vom Prinzip her. Wir haben auch insoweit alles das, was ich Ihnen heute sage, sehr viele Publikationen veröffentlicht in Form von Broschüren und auch in Artikelformat, was Sie alles auf unserer Webseite auf forstenstehen.de finden können. Ich möchte Ihnen kurz einmal hier zeigen, hoffentlich kann man das sehen, das ist ein Packen unserer Broschüren, die wir haben, aber das ist der zweite Packen. Also insgesamt haben wir mittlerweile so viele Broschüren veröffentlicht und eine weitere ist in Vorbereitung, es werden weitere Broschüren kommen. Alles dies, was ich Ihnen sage und viel, viel mehr, können Sie in diesen Broschüren nachlesen und zwar aufgrund von biblischen Beweisen. Nun, wenn Sie neu sind, dann bitten Sie nicht gleich um alle Broschüren, das werden wir nicht tun, aber wir werden zunächst einmal neuen Leuten 3 Broschüren zuschicken, wenn Sie sie möchten, kostenlos natürlich. Und wenn Sie die studiert haben und weitere erhalten möchten, dann schreiben Sie uns wieder. Das ist alles kostenlos erhältlich. Wir haben im Englischen fast das Doppelte noch an Broschüren, wenn Sie Englisch können. Dann können Sie auch englische Broschüren von uns erhalten. Und Sie können auf unserer Webseite nachlesen, was für Broschüren erhältlich sind. Wir haben auch einen Artikel, wie ich sagte, über den hebräischen Kalender veröffentlicht. Da braucht es also gar keine großen Fragen jetzt zu geben. Ja, warum tun wir das so? Warum halten wir das so? Es wird alles in unseren Broschüren, in unserer Literatur gezeigt und natürlich in den vielen, vielen Predigten, ich glaube über 250 oder wie viel wir immer jetzt auch schon gebracht haben, die alle auf dem Internet erhältlich sind. Dazu muss man allerdings sagen, dass wir uns aber nicht an das Judentum halten, die zwar den hebräischen Kalender haben, aber dann falsch anwenden. Was meine ich damit? Nun, die Juden haben heute allerdings, die meisten zumindest, die falsche Lehre, dass sie das Passa einen Tag zu spät halten. Es gibt laut Bibel das Passa und dann gibt es die Nacht des Wachens. Das sind zwei verschiedene Gegebenheiten. Und die Juden haben alles in eins gepackt. Und haben damit das Passa quasi ignoriert und machen das Passa und die Nacht des Wachens am gleichen Abend. Das ist verkehrt. Das Passa, eine Erinnerung an den Opfertod Jesu Christi, wird zu Beginn des sogenannten 14. Nisans gehalten. Die Nacht des Wachens zu Beginn des 15. Nisans, wenn der erste Tag der ungesäuerten Brote beginnt. Und das ist der Tag, wo dann auch ein Mahl zugenommen wird am Passaabend, der nebenbei gesagt nur für auf richtige Weise getaufte Mitglieder begangen werden sollte, die den Heiligen Geist erlangt haben, wird kein Mahl zu sich genommen. Das Mahl findet am nächsten Abend statt, an der Nacht des Wachens, die nicht nur von getauften Mitgliedern begangen wird, sondern die eben auch andere für andere da sind, die sich daran beteiligen könnten oder möchten. Also die Juden haben das Passa verkehrt. Je nachdem, wie das Pfingstfest fällt, haben sie auch das Pfingstfest verkehrt. Einige fragen uns ja, warum halten wir zum Beispiel Pfingsten an einem anderen Tag in gewissen Jahren wie die Juden? Nun einfach, weil die falsch lehren, weil die falsch rechnen, weil die manchmal überhaupt gar nicht rechnen oder zählen und sagen, ja, Pfingsten wird immer an diesem Tag gehalten, was natürlich total verkehrt ist laut Bibel. Denn Pfingsten muss gezählt werden und zwar 50 Tage nach dem Sonntag, der während der Tage der ungesäuerten Brote auftritt. Das ist die richtige Art und Weise, wie gemäß Bibel gezählt werden muss. Wenn man das nicht tut, dann wird man hin und wieder auf einen falschen Tag kommen, wie das eben auch der Fall ist. Also wir halten uns an das, was die Bibel sagt, im Hinblick auf den hebräischen Kalender, aber nicht im Hinblick auf, wenn die Juden es falsch auslegen. Es ist aber richtig, dass der Sabbat immer schon der Tag war, von Freitagabend bis Samstagabend, der in der Bibel geboten ist. Der Sonntag war immer schon der erste Tag der Woche. Einige sagen, ja, man muss den Feiertag halten. Es heißt nicht, man muss den Feiertag halten. Es heißt, wir müssen den Sabbat halten. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heilig hältst. Denn Gott hat den Sabbattag, den letzten Tag der Woche, erschaffen, als er den Menschen schuf. Und der Sabbat ist für den Menschen erschaffen worden. Nicht der Mensch für den Sabbat, aber er ist für den Menschen erschaffen worden, sodass der Mensch ihn hält. Der Sonntag ist der erste Tag der Woche. Da gibt es keinerlei Diskussion. Wie man so schön sagt, da beißt keine Maus den Faden ab. Das weiß jeder, sollte jeder wissen. Der Sonntag ist nicht der letzte Tag der Woche. Der Sonntag ist der erste Tag der Woche. Die katholische Kirche hat den Samstag in den Sonntag verkehrt. Aber sie hat keinerlei Rechte, dies zu tun. Die Kirche hat niemals das Recht, auch die wahre Kirche Gottes nicht, ein Gesetz Gottes abzuschaffen und durch ein anderes menschliches Gesetz, menschliche Überlieferungen zu ersetzen. Das ist nicht etwas, was Gott der Kirche gegeben hat. Dieses Recht ist nicht beinhaltet in dem Recht zu binden und zu lösen. Wenn eine Entscheidung getroffen werden muss innerhalb der Kirche, dann wird das nicht auf sehr eifrige Weise, schnelle Weise überstürzt getan, sondern man schaut sich die Dinge sehr sorgfältig an. Wir haben regelmäßige Zusammenkünfte unserer Predigerschaft, wo wir diese Dinge eingehend besprechen, darüber meditieren, darüber beten. Aber schauen Sie, es ist Jesus Christus, der die Kirche Gottes führt. Auch das noch einmal kurz gesagt in Epheser Kapitel 1 und Vers 22. Da heißt es, er hat alles, Gott der Vater, unter seine Christi Füße getan und hat ihn der Gemeinde zum Haupt über alles gegeben. Jesus Christus ist derjenige, der die Kirche führt. Deswegen sprechen wir auch von dem Leib Christi, diesem geistlichen Leib. Und viele Stellen zeigen uns dies. Epheser Kapitel 5 und in Vers 23, wo wir lesen, denn der Mann ist das Haupt der Frau. Das ist auch etwas, was nicht unbedingt jetzt gern akzeptiert wird, aber es muss natürlich auf richtige Weise geschehen. Denn es heißt, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist und er ist der Retter des Leibes. Also ein Mann wird sich so verhalten, seiner Frau gegenüber, wie Christus seiner Gemeinde. Er muss in Liebe agieren, er muss der Retter der Frau sein. Jetzt nicht unbedingt im geistlichen Sinne, das ist jetzt nicht gemeint, denn jeder ist selbst für sich verantwortlich, um das Heil zu erlangen. Aber es geht darum, dass ein Mann nicht auf falsche Weise handeln sollte. Und das müssen wir Ehemänner uns auch klar machen. Sondern wir sollten so handeln, unserer Frau gegenüber, wie Christus in der Kirche gegenüber handelt. Das ist eine schwere Aufgabe. Aber der Punkt ist der hier, dass eben Christus das Haupt des Leibes ist. Und so finden wir eine weitere Stelle in Kolosser, Kapitel 1 und Vers 18, die das ebenfalls betont. Er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Und er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allen Dingen den Vorrang hat. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Das bedeutet, wie ich eben schon sagte, wir müssen Christus folgen, wo er uns hinführt. Und wir glauben, dass Christus seine Kirche leitet, dass Christus seine Kirche führt, auch im Hinblick auf die Lehren. Aber wir sind, wie ich sagte, keine Demokratie, wo nicht ordinierte Mitglieder zusammenkommen, jetzt wählen und sagen, okay, wir wollen mal so die Lehren so haben. Wir wollen mal, dass das jetzt gelehrt wird. Wir wollen mal, dass zum Beispiel von jetzt ab Weihnachten gehalten werden soll. Oder Ostern. So funktioniert Gottes Kirche nicht. Wir sind auch keine Presbyter in dem Sinne, wo alle Prediger jetzt ein gleiches Stimmrecht haben und sagen, okay, wir wählen jetzt mal so als Predigerschaft. Wir wollen das jetzt so haben und nicht anders. Einige haben den Fehler begangen, dies zu tun. Konfusion ist das Resultat. Dann regieren wieder die Menschen und in keinster Weise Gott. Wir glauben, dass es in der Kirche Gottes Ränge gibt, Rangfolgen in Autorität. Und wir lesen dies deutlich. Zum Beispiel in Epheser Kapitel 4 und Vers 11. Epheser Kapitel 4 und Vers 11. Das hatte ich eben schon gelesen. Ich lese es jetzt aber noch einmal von diesem Aspekt her. Er, Christus, hat einige zu Aposteln gesetzt, einige zu Propheten, einige zu Evangelisten, einige zu Hirten, Pasteuren und Lehrer, anderen Predigern. Aber man sieht die Reihenfolge. Die Reihenfolge und die Rangfolge. Die Rangfolge auch von Autorität. In 1. Korinther Kapitel 12 lesen wir Vers 28. 1. Korinther 12 und Vers 28. Und Gott hat einige in der Gemeinde erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer bestimmt und danach Wundertäter, danach die Gaben der Heilung, der Hilfe, der Führung, Arten von Zungenreden und so weiter. Zungenreden nebenbei gesagt, hat nichts mit irgendwelchen Sprachen zu tun, die man nicht versteht. Es geht um Sprachen, die man versteht. Nun, Sie mögen vielleicht jetzt nicht Russisch verstehen, aber es gibt Russen, die Russisch verstehen. Schauen Sie. Sie mögen vielleicht jetzt nicht unbedingt Englisch so gut verstehen, aber es sind bekannte Sprachen und einige haben gewisse Talente, was die Sprachen angeht. Es gibt da eine Bewegung, die meint, man müsste da irgendwo jetzt in Sprachen sprechen, sich auf dem Boden herumwälzen, die man nicht verstehen kann, wo man selbst noch nicht mal weiß, was man sagt. Das ist sicherlich in keinster Weise damit gemeint. Aber schauen Sie, letztendlich geht es darum, dass der höchstrangigste Prediger in der Kirche die endgültige Entscheidung treffen muss, wenn es zu solchen Situationen kommen sollte. Er wird das niemals tun, wenn er nicht zuvor den Rat der anderen Prediger eingeholt hat, ganz besonders auch der höherrangigen Prediger. Er wird es niemals tun, weil er jetzt unbedingt seinen Willen durchsetzen will. Er wird es niemals tun im Hinblick auf unsubstantiierte Spekulationen. Er wird es niemals tun, um, wie gesagt, eine gewisse Situation hervorzubringen, die er gerne möchte. Es geht um Ehrlichkeit. Es geht um die Tatsache, dass man den Willen Gottes tun will. Er wird aber auch nicht davon sich abschrecken lassen, wenn Dinge bekannt gemacht werden müssen, dies zu tun, auch wenn vielleicht die Reaktion nicht so gut sein mag. Er ist verantwortlich, letztendlich, für das, was er als Leiter der Kirche bekannt gibt, entscheidet, ist Gott gegenüber verantwortlich. Wir haben die Erfahrung gemacht in der Church of the Eternal God, Kirche des ewigen Gottes, in unseren internationalen anderen Organisationen wie die Global Church of God in England, die Church of God Christian Fellowship in Kanada, dass wenn wir als Prediger zusammenkommen und über diese Dinge uns klar werden, dass aufgrund der Leitung des Heiligen Geistes eine Einigkeit erzielt wird. Denn so muss es ja auch sein. Der Heilige Geist muss uns ja zur Einheit und Einigkeit des Glaubens, des Verständnisses führen. Aber jeder muss seinen Teil natürlich tun. Aber wie ich sagte, es geht nicht darum, dass es eine Demokratie wäre oder auch ein Presbytertum. Darum geht es nicht. Darum kann es nicht gehen. Jemand muss letztendlich die Führung übernehmen. Und deshalb haben wir auch die vierte Glaubensgrundlage in unseren Glaubensgrundsätzen wie folgt beschrieben: Die Kirche, ein geistlicher Organismus. Die Kirche, ein geistlicher Organismus. Und da heißt es wie folgt: Wir glauben, dass die Kirche ein geistlicher Organismus ist und kein Gebäude, dass Christus das Haupt der Kirche ist und dass die Kirche aus allen Mitgliedern besteht, in denen Gottes Heiliger Geist lebt. Wir glauben, dass Kirchenmitglieder von Gott berufen werden und dass sie den Heiligen Geist Gottes erhalten, wenn sie aufrichtig bereuen, zum Glauben gelangen, durch Untertauchen unter Wasser getauft werden und ihnen von einem wahren geistlichen Gottes die Hände aufgelegt werden. Nun, damit ist keine Zungenrede mit verbunden. Die Bibel spricht eigentlich sogar, wenn es um eine Taufe geht, nur an drei verschiedenen Stellen von Zungenreden, aber auch das geht jetzt darum, dass also jetzt in anderen Sprachen gesprochen wurde. Aber diese drei Stellen, die zeigen uns etwas sehr Bedeutsames, weil warum Gott das da gerade einmal getan hat. In den meisten Fällen heute erleben wir so etwas nicht, weil so etwas nicht notwendig ist. Aber viel wird in dieser Aussage gesagt. Ja, sicherlich, die Kirche ist ein geistlicher Organismus. Aber schauen Sie, das heißt in keinster Weise, dass deshalb die Kirche nicht physisch organisiert wäre. Die Kirche wird immer schon und ist immer schon als die kleine Herde beschrieben worden. Keine gewaltige Massenansammlung von Menschen. Sie lesen das in Lukas 12 und Vers 32. Die Kirche ist eine kleine Herde. Und die Kirche ist kein physisches Gebäude. Aber die Kirche, die Gemeinde versammelt sich in Gebäuden, um Versammlungen abhalten zu können. Schauen wir uns dies Hebräer Kapitel 10 an. Also es wird ein großer Unterschied gemacht, sollte gemacht werden. Heute sprechen die meisten Menschen davon, wir gehen jetzt am Sonntag in die Kirche und meinen damit das Gebäude. Das ist damit aber nicht gemeint. Es geht um die Gemeinschaft der Heiligen, die sich in einem Gebäude treffen mögen. Hebräer Kapitel 10 und Vers 24, wo wir lesen, lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen und unsere Versammlung nicht versäumen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag nähert. Und wir sehen alle, oder sehen wir es nicht, dass sich der Tag der Wiederkunft Christi nähert. Von daher sollten wir unsere Versammlungen am Sabbat und auch an den heiligen Festtagen nicht versäumen, sondern alles daran setzen, an den Versammlungen teilzunehmen. Nun, wenn wir weit verstreut leben, wird es am wöchentlichen Sabbat nicht unbedingt möglich sein, immer zu unseren Sabbatversammlungen zu kommen, die wir in Deutschland abhalten. Aber man kann dies dann über Internet tun, man kann sich dann live zuschalten, um auf diese Weise an den Versammlungen teilzunehmen. Und wenn Sie daran Interesse haben, dann schreiben Sie mir. Aber ich sage Ihnen von vornherein, das wird auch nicht automatisch geschehen. Ich möchte zunächst einmal etwas über Sie wissen. Denn es hat keinen Wert für Sie, wenn Sie keinerlei Ahnung haben über das, was wir eigentlich so lehren, und dann an den Versammlungen teilnehmen, dann wissen Sie gar nicht, worum es eigentlich geht. Sondern Sie sollten schon gewisse Hintergründe verstehen. Sie sollten schon verstehen, was wir lehren. Und Sie sollten auch schon begonnen haben, die Lehren in die Tat umzusetzen. Und wir haben ja auch hierüber viel gesagt, wiederum unser Packen, noch einmal, von Broschüren, sagt einiges hierüber aus. Und dann natürlich auch unsere Predigten und auch unsere anderen Artikel, die wir auf unserer Webseite veröffentlicht haben. Schauen Sie, die Bibel sagt in keinster Weise, dass das individuelle Christentum, unabhängig von Gottes Kirche, Ihnen irgendetwas bringt. Denn Sie sind da nicht Teil des Leibes Christi und damit sind Sie nicht Teil von Jesus Christus. Schauen Sie, Christus hat Prediger in seine Kirche gesetzt, in das Amt gesetzt, um, wie wir gesehen haben, die Kirche zur Einheit des Glaubens zu führen. Wussten Sie, dass keiner ein Christ werden kann ohne Gottes Predigerschaft? Haben Sie das gewusst? Zunächst einmal Römer Kapitel 10. Römer Kapitel 10 und lesen wir angefangen in Vers 14. Römer Kapitel 10 und Vers 14. Heute geben sich viele als Diener Gottes aus, als Diener Christi, geben von sich vor, erleuchtet worden zu sein von Gott, erleuchtet worden zu sein von Christus, die Macht zu haben, die Verantwortung zu haben, das Recht zu haben, andere zu belehren, sind in keinster Weise von Gott gesandt worden. Schauen Sie, Römer Kapitel 10 und Vers 14. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wahre Prediger Gottes müssen innerhalb der Kirche Gottes von den wahren Predigern ordiniert worden sein zu diesem Amt. Wie geschrieben steht, Vers 15, wie lieblich sind die Füße derer, die das Evangelium des Friedens verkünden, die das Evangelium des Guten verkünden. Vers 16, aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Es geht nicht nur darum, daran zu glauben, es geht darum, es dann auch in die Tat umzusetzen, ihm zu gehorchen. Denn Jesaja sagt, Herr, wer hat unserer Predigt geglaubt? Zunächst einmal muss man glauben, aber da muss man auch gehorchen. Und Prediger müssen gesandt sein, von Gott dazu berufen sein, das Evangelium zu verkündigen, die frohe Botschaft zu verkündigen, die Wahrheit zu verkündigen und dann daran teilzunehmen, die Herde, wie es heißt, zu weiden, zu führen, zu leiten, ihnen die Wahrheit oder ihr die Wahrheit mitzuteilen. Schauen Sie, das Händeauflegen ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Hebräer Kapitel 6 und Vers 2 spricht vom Händeauflegen, der Handauflegung, als einer sehr fundamentalen Doktrin. Wussten Sie, dass Sie kein Versprechen von Gott haben, den Heiligen Geist in sich aufzunehmen, zu erhalten von Gott, es sei denn, ein wahrer Prediger Gottes hat Sie getauft und Ihnen die Hände aufgelegt? Wussten Sie das? Apostelgeschichte 8. Apostelgeschichte 8, und lesen wir angefangen in Vers 14. Viele schreiben mir und sagen, aber ich bin damals von Herrn XYZ getauft worden und in vielen Fällen auch noch nicht mal auf die richtige äußerliche Weise. Aber mir sind keine Hände aufgelegt worden, habe ich den Heiligen Geist erlangt. Und dann ist die Frage, ja, wie haben Sie sich nachher dann verhalten? Haben Sie dann den Sabbat gehalten, die heiligen Festtage und so weiter und so fort? Nein, habe ich nichts davon gewusst. Die Antwort ist, nein, diese Taufe war nicht gültig. Nicht gültig in Gottes Augen. Schauen Sie, Apostelgeschichte 8, angefangen Vers 14. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen, die, als sie hinabkamen, für sie beteten, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren alleine auf den Namen des Herrn Jesus getauft. Aber damit ist noch nicht die Gabe des Heiligen Geistes verbunden gewesen. Vers 17, da legten sie die Hände auf sie, und sie empfingen den Heiligen Geist. Vers 18, aber Simon sah, das ist jetzt hier Simon der Zauberer, dass der Heilige Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten. Wurde ihnen Geld an, er wollte auch diese Macht dann sich erkaufen, aufgrund seiner Händeauflegung den Heiligen Geist zu vermitteln. Und Petrus sagte, dass du verdammt wirst mit deinem Geld, dein Herz ist nicht aufrichtig. Eine weitere Stelle in Apostelgeschichte 19. Apostelgeschichte 19. Aber wie wir eben gelesen haben, kann die Taufe, die richtige Taufe, durch Untertauchen im Wasser, was ja nun die Beerdigung des alten Menschen symbolisiert und dann das Herauskommen aus dem Wasser, was die Auferstehung zu einem neuen Menschen symbolisiert, die kann nicht erfolgen, wenn man nicht vorher bereut hat. Was bereut hat? Sünde bereut hat. Was ist Sünde? Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Welches Gesetz? Die 10 Gebote, die Rechtsvorschriften, die Satzungen, die 10 Gebote näher erklären. Wenn Sie sich taufen lassen, ohne etwas vom Sabbat zu verstehen, zum Beispiel, der Sabbat eines der 10 Gebote, können Sie nicht erwarten, dass Gott Ihnen den Heiligen Geist gibt. Sie haben gar nicht bereut. Sie haben Ihre Sünden überhaupt gar nicht bereut. Und dann müssen Sie an das Opfer Jesu Christi glauben, als Ihren Erlöser. Sie müssen verstehen, wer und was Christus eigentlich war. Dass er Gott war. Immer schon als Gott existiert hat, dass er zu einem Menschen wurde, dass er die Sünde im Fleisch überwand, dass er gestorben ist, dass er 3 Tage, 3 Nächte im Grabe war, dass er wieder auferstanden ist. Sein Opfer gilt Ihnen als Bezahlung für Ihre Sünden. Sie können Vergebung der Sünden erlangen nach Ihrer Reue aufgrund des Opfers Jesu Christi. Wenn das bei Ihnen nicht vorgelegen hat, wenn Sie als kleines Baby getauft wurden zum Beispiel, dann haben Sie nicht bereut, dann haben Sie gar nichts gewusst von Jesus Christus, dann haben Sie den Heiligen Geist nicht erlangt. Und es ist wichtig, Ihr Leben zu hinterfragen und zu überlegen, was ist jetzt dann der nächste Schritt für Sie. Apostelgeschichte 19, angefangen Vers 5. Denn die wurden lediglich auf die Taufe des Johannes getauft. Die war nicht ausschlaggebend, ausreichend. Vers 5. Und als sie das hörten, da wurden sie nun auf den Namen des Herrn Jesus getauft. Und das ist die Taufe, auf die wir anspielen, auf die wir ansprechen. Und als Paulus die Hände auf sie legte, da kam der Heilige Geist auf sie. Und in diesem Falle redeten sie in anderen Sprachen, wie es hier heißt. Warum? Weil Gott zeigen wollte, es ist die Taufe in den Namen Jesu Christi hinein, die gültig ist, die notwendig ist. Weil es Jesus Christus war, der für uns starb, der uns die Vergebung der Sünde möglich gemacht hat. Schauen Sie, wenn Sie den Heiligen Geist nicht haben, den Geist Gottes des Vaters und den Geist Jesu Christi, dann sagt hier Paulus etwas sehr Wichtiges für Sie. Dann leben Sie in einem Irrtum, dann leben Sie in einer Illusion. Römer Kapitel 8 und Vers 9. Und wir haben gerade gesehen, wie das Versprechen des Erhalts des Heiligen Geistes zustande kommt. Römer Kapitel 8 und Vers 9. Ihr aber lebt nicht gemäß eurer menschlichen Natur, sagt Paulus, sondern im Geist, wenn Gottes Geist wirklich in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, denn der Heilige Geist ist der Geist, der sowohl vom Vater als auch vom Sohn ausströmt, in sie hineinströmt. Wer diesen Geist nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Der ist nicht sein. Der ist kein wahrer Christ. Man ist ein wahrer Christ, wenn der Heilige Geist Gottes und Christi in uns wohnt, uns leitet und führt und wir dieser Führung gehorchen. Sonst nicht. Sonst nicht. Und von daher ist es absolut notwendig, dass es eine Kirche gibt. Dass es die wahre Kirche Gottes nach wie vor gibt. Dass es wahre Prediger innerhalb der Kirche gibt, die diese Bedingungen erfüllen, ausüben, sodass sie überhaupt den Heiligen Geist erlangen können. Sodass sie überhaupt ein wahrer Christ werden können. Wo ist dann heute Gottes Kirche zu finden? Existiert sie noch, sagen wir mal, in Deutschland, in Amerika, in England, in Kanada, in anderen Ländern? Ein Symptom, ein Signal, ein Zeichen, ein Beweis, wo die Kirche Gottes heute zu finden ist, liegt in ihrem Namen, in ihrem richtigen Namen. Viele Organisationen gibt es, die haben alle möglichen Namen angenommen. Aber was hat uns Christus gesagt? In Johannes Kapitel 17. Und lesen wir einmal Vers 11. Johannes Kapitel 17 und Vers 11. Da sagt er, ich bin nicht länger in der Welt. Sie aber, er spricht von den Jüngern, bleiben in der Welt. Jedoch ich komme zu dir. Er betet hier zu Gott, dem Vater. Heiliger Vater, erhalte die, die du mir gegeben hast, in deinem Namen, damit sie eins seien, so wie wir. Erhalte sie in deinem Namen, sagt Christus. Keiner kann zu Christus kommen, es sei denn, der Vater zieht einen. Und so sagt Christus hier, du hast mir diese gegeben. Erhalte sie in deinem Namen. Das ist wichtig zu begreifen. Offenbarung 14, Vers 1 sagt uns Folgendes. Offenbarung 14 und lesen wir Vers 1. Ich schaute, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die den Namen seines Vaters an ihrer Stirn geschrieben trugen. Hier symbolisch gesehen. Die wurden erhalten im Namen des Vaters. Offenbarung 22, die Verse 1 bis 4, das geht jetzt um das heilige himmlische Jerusalem, das dann auf die neue Erde herabgekommen ist. Und er zeigte mir den reinen Strom des lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ging vom Thron Gottes und des Lammes aus. Vers 4, oder vielmehr Vers 3, und dann wird es nichts Verfluchtes mehr geben, und der Thron Gottes und des Lammes wird darin sein, und seine Knechte werden ihm dienen, Vers 4, und sein Gesicht sehen, und sein Name, der Name des Vaters, wird an ihren Stirnen sein. Das gleiche, was wir gerade gelesen hatten in Offenbarung 14. Und so lesen wir auch in Offenbarung Kapitel 3. Und Vers 12, eine weitere Stelle, die uns zeigt, dass wahre Christen im Namen des Vaters bewahrt werden. Offenbarung 3 und Vers 12. Wer überwindet, den werde ich zum Pfeiler im Tempel meines Gottes machen. Und er soll nicht mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn den Namen meines Gottes schreiben. Wir lesen auch in vielen Stellen, dass Jesus Christus im Namen des Vaters kam. Zum Beispiel Johannes Kapitel 5 und lesen wir Vers 43. Johannes Kapitel 5 und Vers 43. Ich bin gekommen im Namen meines Vaters und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Aber das ist dann nicht eine Situation, wo jemand, der in seinem eigenen Namen kommt, auf einmal die Kirche Gottes repräsentiert. Johannes Kapitel 10 und Vers 25. Johannes 10 und Vers 25. Jesus antwortete ihnen, Ich habe es euch gesagt und ihr glaubt es nicht. Die Werke, die ich im Namen meines Vaters tue, die zeugen von mir. Und dann eine weitere wichtige Stelle in Epheser Kapitel 3, die Verse 14 bis 15. Epheser Kapitel 3 und Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Jetzt heißt es hier in der Lutherbibel in Vers 15, nachdem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird. Nun besser übersetzt, von dem die ganze Familie im Himmel und auf Erden benannt ist. Aber der Punkt ist, benannt ist. Der Name des Vaters hier wird angesprochen. Und nach diesem Namen ist die ganze Familie benannt. Schauen Sie, Gott ist eine Familie. Gott besteht zurzeit aus dem Vater und dem Sohn, aber auch aus geistgezeugten Christen, die den Heiligen Geist erlangt haben. Die sind noch nicht wiedergeboren. Die meisten meinen, wir sind heute bereits wiedergeboren, wenn wir den Heiligen Geist erlangt haben. Nein, wir sind gezeugte Christen. Wir werden wiedergeboren, wenn Christus zurückkommt. Dann werden wir in Geistwesen verwandelt werden. Das ist die Wiedergeburt, die Verwandlung in ein Geistwesen. Denn dann können sie nicht mehr sterben. Fleisch und Blut kann das Reich Gottes nicht erben, wie wir lesen. Sie werden zu einem wiedergezeugten, geistgezeugten, neugezeugten, von oben herab gezeugten Mitglied der Gottfamilie im Zeitpunkt ihrer Taufe, der richtigen Taufe, wenn sie nach Handauflegung der Predigerschaft den Heiligen Geist erlangt haben. Der Vater ist die höchste Persönlichkeit innerhalb der Gottfamilie. Und der Name des Vaters ist, wie wir jetzt sehen werden, Gott. Das mag vielleicht für einige überraschend sein, aber der Name des Vaters ist Gott. 1. Timotheus Kapitel 2 und lesen wir Vers 5. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. 1. Petrus, oder vielmehr 1. Petrus 1, lesen wir 1. Petrus 1 und Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Schauen Sie, Gott, wer ist Gott? Er ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist aber auch, wie wir sehen werden, unser Vater. Aber sein Name ist Gott. Das ist wichtig zu verstehen. Johannes 5, Vers 18. Johannes 5, Vers 18. Darum planten die Juden umso mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, so wie die das sich vorgestellt haben, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und sich selbst Gott gleich machte. Schauen Sie, wie in all diesen Stellen der Name des Vaters erwähnt wird und mit Gott identifiziert wird. Johannes 20, Vers 17. Johannes 20, Vers 17. Jesus sagte zu ihr, rühre mich nicht an oder halte mich nicht zurück, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott. Christus sagt dies über den Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Schauen Sie, Gott ist sein Vater und unser Vater, aber er ist sein Gott und unser Gott. Er ist derjenige, der den Namen Gott hat. Und in seinem Namen soll die Kirche bewahrt werden. 1. Korinther 11. 1. Korinther 11. Und lesen wir Vers 3. 1. Korinther 11 und Vers 3. Ich will euch aber wissen lassen, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann das Haupt der Frau, Gott aber ist das Haupt Christi. Gott ist das Haupt Christi. Nun, uns wird klar und deutlich gesagt, dass obwohl der Name des Vaters Gott ist, wie wir gerade gesehen haben, sollen wir gleichwohl, wenn wir Gott anbeten, ihn als den Vater anbeten. Das heißt ja in dem sogenannten Vaterunser, obwohl das nicht ein Gebet ist, das man immer so wiederholen soll, denn dann würde man plappern wie die Heiden. Aber es ist ein Outline, sagen wir einmal, eine Zusammenfassung von Gedanken. Und diese Zusammenfassung fängt an mit unser Vater, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Mit anderen Worten, wir sollen zu Gott beten als unseren Vater, was auch diese intime Beziehung zwischen uns und dem Vater verdeutlicht. Paulus spricht sogar hin und wieder von, aber lieber Vater. Diese liebevolle Beziehung soll dadurch verdeutlicht werden. Wir müssen aber begreifen, dass der Name des Vaters Gott ist. Und da nun die wahre neutestamentliche Kirche im Namen des Vaters bewahrt werden soll, und da der Name des Vaters Gott ist, verstehen wir, dass dann auch der Name Gott innerhalb des Namens der Kirche auftauchen muss. Also viele, die diesen Namen nicht haben in ihrer Namensbezeichnung, haben insoweit sich schon disqualifiziert, ohne dass sie es vielleicht überhaupt wissen. Apostelgeschichte 20, Vers 28 zeigt uns zum Beispiel, und es gibt 12 Stellen, auf die ich jetzt kurz eingehen möchte, wie der Name Gottes innerhalb der Kirche eine Rolle spielt. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Da sagt Paulus, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist zu Leitern eingesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu weiden, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Hier heißt es Gemeinde Gottes. Vielfach wird das Wort Ekklesia im Griechischen in den deutschen Bibeln mit Gemeinde übersetzt, aber auch nicht immer. In der Zürcher Bibel zum Beispiel wird hin und wieder auch von Kirche gesprochen. Aber das Wort Ekklesia heißt eigentlich weder Gemeinde noch Kirche in dem Sinne, sondern es bezieht sich auf Menschen, die herausgerufen worden sind aus dieser Welt, die zusammengefügt worden sind als eine Gemeinschaft. Man kann also auch Gemeinde sagen oder Kirche. Es bleibt sich gleich, aber das Wort Gott muss dann vorkommen in diesem Namen. Deswegen nennen wir uns Kirche Gottes, weil das Wort Gott Teil sein muss dieser Namensgebung. Schauen wir uns kurz mehrere Stellen an. 1. Korinther, Kapitel 1 und Vers 2. Paulus schreibt an die Gemeinde Gottes, die Kirche Gottes, die in Korinth ist. In den englischen Bibeln wird nebenbei gesagt immer von Church of God gesprochen, Kirche Gottes. Unser Name Church of the Eternal God. Also hier schreibt er an die Gemeinde Gottes, die Kirche Gottes, die in Korinth ist. 1. Korinther 10, Vers 32. Dies war also jetzt eine lokale Gemeinde, eine lokale Versammlung von Kirchenmitgliedern in Korinth, aber gleichwohl der Name ist beibehalten. 1. Korinther 10 und Vers 32. Gibt keinen Anstoß weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes, noch der Kirche Gottes. 1. Korinther 11, Vers 22. Habt ihr denn nicht Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes oder beschämt ihr die Kirche Gottes und beschämt die, die nichts haben? Und so gibt es weitere Stellen, die sich insoweit auf die Kirche, die Gemeinde Gottes beziehen. 1. Korinther 15 und Vers 9. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, sagt Paulus, der ich nicht wert bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes, die Kirche Gottes, verfolgt habe. 2. Korinther Kapitel 1 und Vers 1, Paulus, ein Apostel, Jesu Christi, durch den Willen Gottes und Timotheus, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die Kirche Gottes, die in Korinth ist, mit allen Heiligen, die in ganz Achaia sind. Etwas Ähnliches in Galater, Kapitel 1 und Vers 13. Galater, Kapitel 1, und lesen wir Vers 13. Denn ihr habt ja von meinem Lebenswandel einst im Judentum gehört, wie ich die Gemeinde Gottes, die Kirche Gottes, über die Maßen verfolgte und sie zerstörte. Das war natürlich vor seiner Bekehrung. Er hatte gemeint, er bringt Gott damit ein Opfer dar, aber er hat es total falsch gesehen. Und auch heute, diejenigen, die die wahre Kirche Gottes verfolgen, meinen vielleicht, sie tun Gott einen Gefallen damit und werden dann von Gott als Übeltäter bezeichnet und angesehen. 1. Timotheus, Kapitel 3, und lesen wir Vers 5. 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 5. Denn wenn jemand seinem eigenen Hause nicht vorzustehen weiß, es geht hier um eine Ordinierung zum Predigeramt, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Also es muss schon eine gewisse Voraussetzung vorliegen, bevor uns ein Prediger ordiniert werden kann. Aber hier wiederum, es geht um die Gemeinde Gottes, um die Kirche Gottes. Und auch in 1. Timotheus 3 und Vers 15, falls sich mein Kommen verzögert, sollst du wissen, wie man sich im Hause Gottes verhalten soll, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit, was wir eben schon bereits gelesen haben. Aber es geht mal hier um die Gemeinde, und das heißt hier die Gemeinde des lebendigen Gottes. Hier wird das Wort lebendig hinzugefügt, aber es geht um die Gemeinde Gottes. Es gibt drei Schriftstellen, drei Passagen, wovon den Gemeinden oder den Kirchen Gottes gesprochen wird. Es geht hier um lokale Kirchen, Gemeinden in einem kollektiven Sinne. Kehren wir zu 1. Korinther zurück, Kapitel 11 und Vers 16. 1. Korinther 11 und Vers 16. Meint aber jemand, streitsüchtig sein zu müssen, der wisse, dass wir diese Gewohnheit nicht haben, die Gemeinden Gottes auch nicht. Also alle Gemeinden, örtliche Gemeinden kollektiv, die Gemeinden Gottes, aber die Kirchen Gottes, die Kirche Gottes in diesem Sinne, wird hier angesprochen. Auch in 1. Thessalonicher Kapitel 2. 1. Thessalonicher Kapitel 2 und Vers 14. Denn Brüder, ihr seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die sich in Judäa zu Christus Jesus bekennen, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Volksgenossen erlitten habt, wie jene von den Juden. Und dann noch 2. Thessalonicher Kapitel 1 und Vers 4. 2. Thessalonicher 1 und Vers 4. Sodass wir selbst uns wegen euch in den Gemeinden Gottes rühmen, wegen eurer Geduld und eures Glaubens in all euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr erduldet. Und so sehen wir hier, dass Paulus von den Gemeinden Gottes in einer kollektiven Art und Weise spricht. Und deswegen schreibt er auch vielfach von allen Gemeinden oder allen Kirchengruppierungen, sagen wir mal. In solchen Fällen mag vielleicht das Wort Gemeinde eben besser sein, weil es eine Kirche gibt, die Kirche Gottes, aber die hat natürlich viele Gemeinden. Und so lesen wir in 1. Korinther 7, aber immer muss man verstehen, dass das Wort im griechischen Ekklesia ist. 1. Korinther Kapitel 7 und lesen wir Vers 17. Doch wie Gott jedem zugeteilt hat, wie der Herr an jeden berufen hat, so lebe er und so verordne ich in allen Gemeinden. Und Sie können sich weitere Stellen nachher anschauen, wo das auch ähnlich übersetzt wird oder wo ähnliche Ausdrücke gebraucht werden. 1. Korinther Kapitel 4 und Vers 17 und auch in 1. Korinther 14 und Vers 33. Hin und wieder geht er ganz spezifisch auf eine Gemeinde Gottes ein, wie zum Beispiel in 1. Korinther 16 und Vers 19. Und in Offenbarung wurde ja auch von den sieben Kirchen Äras gesprochen, das waren aber auch sieben örtliche Gemeinden. Aber hier in 1. Korinther 16 und Vers 19, wo er schreibt, es grüßen euch die Gemeinden in Asien. Und es grüßen euch vielmals im Herrn Aquila und Priscilla mit der Gemeinde in ihrem Haus. Also die haben sich jetzt in dem Haus versammelt, aber es grüßen alle Gemeinden aus Asien. Und so gibt es verschiedene Schriftstellen, die das deutlich machen. In Galater Kapitel 1 und Vers 2 wird auch wieder etwas Ähnliches gesagt. Galater Kapitel 1 und Vers 2, wo es heißt, an alle Brüder, die bei mir sind, und an die Gemeinden in Galatien. Also auch hier wiederum wird von den Gemeinden dann gesprochen, die sich in verschiedenen örtlichen Lokalitäten versammeln. Und so finden wir auch natürlich, dass in Römer 16, Vers 16 eine weitere Aussage gebraucht wird, in Römer 16, Vers 16, wo es wie folgt heißt, der Gott des Friedens, oder vielmehr Vers 16, grüßt einander mit dem heiligen Kuss, es grüßen euch die Gemeinden Christi. Natürlich, Christus ist das Haupt der Kirche und die Gemeinde Gottes, die Kirche Gottes ist natürlich auch die Gemeinde von Jesus Christus, denn Jesus Christus ist ja nun letztlich der Leiter, der göttliche Leiter der Kirche unter Gott dem Vater. Aber das sind alles Beschreibungen, die mehr so auf die Charaktereigenschaft der Kirche eingehen. Es sind keine Beschreibungen hier, die auf den Namen der Kirche eingehen. Der Name der Kirche muss den Namen Gott beinhalten. Und deswegen ist die wahre Kirche, hat den Namen Gott in ihrer Bezeichnung. Aufgrund der Schriftstellen, die wir heute gelesen haben, ist es absolut klar, dass die wahre Kirche den Namen Gott beinhalten wird. Christus sagte, die Kirche wird in deinem Namen bewahrt, und er sprach den Vater an im Gebet, und wir haben gesehen, der Name des Vaters ist Gott. In einem Beispiel hatten wir gesehen, dass von der Kirche des lebendigen Gottes gesprochen ist. Und so nennen wir uns heute die Kirche des ewigen Gottes oder Church of the Eternal God. Wir haben auch gesehen, dass von Kirchen in Asien gesprochen wird oder andere Lokalitäten aufgeführt werden. Und so haben wir in England den Namen Global Church of God, also global. Aber wie gesagt, der Name Church of God, Kirche Gottes, ist beinhaltet. Und dann hatten wir also auch gesehen, dass von Christus die Rede war. Und in Kanada heißt es Church of God, a Christian Fellowship, eine christliche Vereinigung oder Gemeinschaft. Und das sind alles, biblisch gesehen, akkurate Namen. Das ist natürlich jetzt nicht der Grund, warum wir jetzt die wahre Kirche Gottes sein müssen. Es gibt weitaus mehr Beweise, die ich in den nächsten Predigten Ihnen geben werde, wo wir uns unterscheiden von anderen. Aber wenn wir den falschen Namen bereits hätten, sähe es schon böse aus. Verstehen Sie, was ich hier sagen möchte? Im Deutschen die Kirche des ewigen Gottes, eine Übersetzung des englischen Namens Church of the Eternal God. Alles das, was wir heute behandelt haben, was wir in der letzten Predigt behandelt haben, was wir in weiteren Predigten behandeln werden, wird in unseren kostenlosen Broschüren dargelegt. Und ich habe hier einige, die ich kurz Ihnen erwähnen möchte. Jesus Christus, ein großes Geheimnis. Das geht auf Jesus Christus ein. Wer er war, bevor er ein Mensch wurde, als wie er als Mensch gelebt hat. Und wir bereiten zurzeit eine neue Broschüre vor, die auch demnächst veröffentlicht werden wird. Eine Broschüre über den wahren Christus, die auf die menschlichen Aktivitäten Christi eingehen, die diese Broschüre eigentlich nicht so unbedingt erklärt. Wir haben auch ein wenig über das Verhältnis von Mann und Frau gesprochen. Es gibt eine weitere Broschüre, die Schlüssel zur glücklichen Ehe und Familie. Auch etwas, was sehr wichtig ist zu begreifen. Eine weitere Broschüre über die Taufe. Eine weitere Broschüre über Evolution. Denn der Mensch hat sich nicht irgendwo entwickelt aus Tieren heraus. Gottes heiliger Sabbat. Wir haben eine Broschüre über Gottes heilige Jahresfeste. Wer oder was ist Gott? Darauf sind wir heute nicht unbedingt großartig eingegangen, nur in gewisser Weise, da werden wir weiter noch drüber sprechen, aber Gott ist eine Familie. Und ist Gott eine Dreieinigkeit? Und die Antwort, die Sie natürlich wissen sollten, ist nein. Und so gibt es noch viele, viele weitere Broschüren. Steht das in der Bibel? Die Mysterien im Buch der Offenbarung. Wir haben eine Broschüre über das Weihnachtsfest, das Geheimnis des Weihnachtsfestes und so weiter und so fort. Broschüren über die Prophezeiung. Broschüren über das Evangelium vom Reich Gottes. Schauen Sie, es sind alles Broschüren, die wichtig sind, die Sie begreifen müssen, was da drin geschrieben steht. Und Sie sollten sie lesen mit der Bibel. Sie sollten nicht einfach das jetzt akzeptieren, was wir jetzt in diesen Broschüren sagen, sondern Sie sollten nachforschen, ist das da auch so richtig dargestellt? Was sagt die Bibel dazu? Und wenn Gottes Geist mit Ihnen wirkt, werden Sie erkennen, und das garantiere ich Ihnen, dass Sie die Wahrheit verstehen. Dass sie verstehen werden, ja, das ist ja wirklich das, was die Bibel lehrt. Viele, viele Menschen haben mir das bereits schon geschrieben. Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen, die gar nicht unbedingt jetzt Teil der Kirche geworden sind, aber die zumindest erkannt haben, wir lehren die Wahrheit. Nun, es gab dann gewisse Dinge, warum sie sich nicht dazu entschlossen haben, Teil der Kirche Gottes zu werden. Vielfach hat es auch mit den Problemen in ihrem eigenen Leben zu tun. Tja, wenn ich jetzt den Sabbat halte, was wird dann geschehen mit meinem Job, mit meiner Familie? Ja, wenn ich jetzt Weihnachten nicht mehr halte, was werden meine Nachbarn, meine Familienangehörigen, meine Freunde, mein Ehepartner sagen und so weiter und so fort? Zunächst einmal müssen Sie die Wahrheit begreifen und dann sollte die Wahrheit Sie frei machen. Frei von Lüge, frei von Irrtum, frei von falschen Verhaltensweisen. Ich bedanke mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und werde in der nächsten Predigt auf weitere Unterschiede eingehen, auf unser Glaubensbekenntnis, unsere Glaubensgrundsätze, die Ihnen deutlich machen sollten, was die Bibel eigentlich lehrt im Hinblick auf alle diese wichtigen Fragen. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.
Thank you.